Jo, hallo zusammen zu unserem AI or Die Podcast. Und heute geht es mal mehr um Die als um AI. Weil nämlich ganz, ganz viele Initiativen im AI-Bereich scheitern. Und da denken viele, das liegt an der AI. Da denken viele, das liegt am Menschen. Na, das kann auch ein Grund sein, aber es kann noch ganz andere Gründe haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Christian, es ist wieder Zeit, du bist da. Und habe ich mir gedacht, frage ich dich doch einfach mal, was für dich denn so die Gründe sind, warum AI-Projekte scheitern.
Hey Andreas, grüß dich. Ich freue mich, dass wir heute wieder reden können. Was sind für mich die Gründe oder was merken wir oft im Kontext AI-Initiativen scheitern? Du hast es richtig gesagt, das ist nicht immer der Mensch, der ist es auch oft oder die überzogene Erwartungshaltung. Aber wie so oft scheitert es einfach an der Basis? Einfach an dem Punkt zu sagen, habe ich denn überhaupt die richtige Plattform? Ist meine Plattform richtig aufgesetzt, um darauf KI-Use-Cases betreiben zu können? Und das letzte Mal, du erinnerst dich, haben wir auch das Buzzword Big Data von damals gehabt. Und viele der Cloud-Plattformen, die wir draußen erleben, stammen einfach noch genau aus diesem Zeitpunkt. Also ich brauche ein Data Lake und jetzt brauche ich hier eine Cloud-Plattform. Und dann schauen wir mal, das ist aber alles nicht wirklich angepasst auf das, was du aktuell brauchst, um KI-Use-Cases wirklich sinnvoll zu betreiben auf einer Cloud-Plattform. Und da merken wir einfach, dass es da oft fehlt.
Ja, und jetzt hast du ja immer diesen Begriff, wenn man mit dir redet, so, es muss well architected sein. Ganz schrecklich, kann ich kaum aussprechen, aber es ist halt typisch Beratersprech, ist ja nicht schlechtes dabei. Da mir vorstellen kannst, hast du so ein paar Best Practices, was denn eigentlich das ist? Auf was muss ich denn so achten, damit etwas well architected ist?
Naja, ganz prinzipiell gibt es ja da diese großen Cloud-Hersteller, die jeder kennt, die da so ihre eigenen Frameworks haben und auch immer wieder die gleichen Bereiche abfragen. Und vom Prinzip kann man sich eigentlich die gleichen 5 Fragen stellen, die darauf immer wieder einzahlen. Also A, was und wie darf ich mit den Daten, also Bereich Sicherheit, ja, dann funktioniert das Ganze zuverlässig, Thema Resilienz. Und bringt es mir eine Wirkung? Da gehen wir ganz stark in Richtung Performance. Und dann natürlich das Thema, kann ich es betreiben und skalieren? Denn ohne Operational Excellence wird das nicht funktionieren. Und am Ende natürlich, wieder ins Business gedacht, lohnt sich das Ganze auch für meinen Use Case finanziell? Also wo liegen meine Kosten?
Wo bin ich denn da? Also bin ich jetzt derjenige, der jetzt Mittelständler ist und sagt, wir müssen auch mal was mit AI machen und sagt dann, okay, was muss ich jetzt tun? Oder bin ich jetzt, sag ich mal, schon Konzern, hab, sag ich mal, eine riesen Cloud-Architektur, hab die Hyperscaler drin, ist schon wieder ein Zoo ausgebrochen, etc. Für wen ist das denn jetzt eigentlich gerade diese Leitplanke? Also wer kann das denn jetzt am besten nutzen, was wir hier heute besprechen?
Ich glaube tatsächlich, da bist du schon ein bisschen größer aufgestellt. Hm? Wenn du diesen Zoo, wie du so schön sagst, zusammenhalten willst und voranbringen willst. Ich glaube, je kleiner der Userkreis, je kleiner das Business dahinter, desto schlanker kann man das auch aufbauen. Das ist natürlich ein optimaler Fall, wenn du das auf einer grünen Wiese aufsetzen kannst. Aber ich glaube, da gibt es dann auch schon wieder Lösungen, die da sehr zielgerichtet dann auf einzelne Use Cases arbeiten. Ich glaube, wir sind da eher an der Stelle tatsächlich unterwegs bei Unternehmen, die eben schon verteilt ihre Daten in der Cloud-Plattform liegen haben, ihre verschiedenen Quellsysteme haben. Und da geht es dann halt auch schon los. Also da steigst du genau ein mit diesen Themen, weil so eine belastbare Plattform, die braucht eben irgendwo Sicherheit und Resilienz als Fundament, ja, und braucht eine Performance, die den Nutzen sicherstellt und danach eben die Möglichkeit zu skalieren. Und gerade in dem Umfeld, wenn du da im Bereich Sicherheit dich umschaust, umtreiben uns ja ganz, ganz neue Themen sogar. Ja, also wir haben so Dinge wie, du hast deine geschäftskritischen Daten, du brauchst deine Zugriffsmodelle, ganz klar. Jetzt kommt noch das Thema hinzu, dass wir immer wieder hören, Cloud-Souveränität. Ja, will ich denn ein Cloud-Anbieter aus den USA? Ja, will ich das nicht, dann habe ich vielleicht im Moment noch starke Einschränkungen, was die Services angeht, wenn ich mich dann irgendwie im Bereich Stackit oder IONOS aufhalte. Gut, jetzt kommt AWS, European Security Cloud. Werden wir sehen, ob das dann wirklich so souverän ist, wie sie uns anbieten wollen. Aber ja, das sind so die Themen, wo wir uns bei vielen größeren Kunden jetzt gerade mit befassen.
Ja, okay, das ist dann mehrdimensional, ne? Also muss man sich um mehreres. Wir haben jetzt einmal darüber, wer betreibt das alles, was sind die technologischen Voraussetzungen, was muss ich also beachten? Bleiben wir nochmal bei den technologischen Voraussetzungen. Ja. Du nennst es ja immer so gerne, sag ich mal, so Datenplattform und so als Fundament, ne? Das ist ja immer so dein Sprech, was wir auch in den Antitrends hatten, nach dem Motto, macht erstmal eure Hausaufgaben, macht das vernünftig. Was wären denn so Datenplattformen als Fundament und wie müssten die denn gebaut sein, damit ich danach auch AI-Use-Cases draufsetzen kann?
Naja, unabhängig vom Anbieter der Plattform, denn ich glaube, da gibt es Unterschiede dann je nach Use-Case, die besser oder schlechter geeignet sind, muss es zum einen resilient aufgebaut sein. Hm. Also das Ding muss ja funktionieren, auch bei Teilausfällen, auch bei Lastspitzen. Es muss einfach da sein, weil KI kann nur funktionieren im operativen Gebrauch, wenn Daten verfügbar sind. Das wiederum ist aber auch kein rein technisches Thema, sondern auch das leitet sich wieder ein Stück weit ab aus dem Thema Data Governance, ja, zu sagen, okay, was sind meine Regeln für Datenverfügbarkeit, was sind meine Regeln für den operativen Betrieb, wenn ich da arbeiten möchte. Und das nächste ist natürlich eine direkte Voraussetzung, ist auch Performance. Denn wir kennen das alle, Nutzerverhalten, ja, in dem Moment, in dem so eine Lösung nicht schnell funktioniert und nicht greifbar funktioniert und Ergebnisse in akzeptabler Zeit liefert, wird es für den Nutzer wieder uninteressant.
Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man haben muss. Du hast es schon angesprochen, Performance. Das bedeutet, es ist ja keiner bereit, wenn er welchen AI-Use-Case auch immer gerade anwenden will, sagen wir einfach mal, ich möchte eine Maschine verbessern. Und möchte die jetzt mal tracken, Maschine ist ja schon zu wenig heutzutage. Du möchtest einen ganzen Produktionsstandort jetzt tracken und gucken, wo sind laut KI Verbesserungsgeschichten und wo können wir denn irgendetwas machen? Da möchtest du ja gerne eine Performance haben, dass du ähnlich wie es gewohnt bist, von zu Hause mit ChatGPT, gibst was rein, kommt vielleicht noch kurz die Meldung, längeres Nachdenken, dann bist du schon genervt und dann willst du ja eigentlich schon eine Antwort haben, ne? Und das bedeutet, du musst dich ja um die Performance kümmern. Was gehört denn da alles dazu? Das heißt, wenn ich vorher jetzt meine Datenplattform für so eine BI-Landschaft ready gemacht habe und da werden dann die Daten rausgespült, ich habe dann meine Dashboards, die brauche ich jetzt auch nicht 15 Minuten, bevor die aufrufen, sondern ich stehe gut davor. Was wäre denn jetzt noch on top zum Thema AI zu tun? Du hast schon mal gesagt, ne, das muss always on sein. Ne? Das ist schon mal so eine wichtige Sache, damit das immer funktioniert. Es kann jetzt nicht die ganze Nacht laden oder so.
Nee, das Ganze muss vernünftig orchestriert sein, das ist ganz klar. Du brauchst an der Stelle brauchst du entsprechenden Aufbau, was die Pipelines angeht für deine Use Cases. Das muss natürlich alles da sein. Und an der Stelle darf man auch nicht vergessen, nur weil man in der Cloud ist, ist man an der Stelle nicht automatisch so weit, dass diese Operational Excellence, wie man das ja gerne nennt als Buzzword, dass die dann schon da ist. Ja, sondern das Ganze ist extrem komplex, gerade für die KI-Use-Cases. Und an der Stelle muss man sich eben drum kümmern, dass der Betrieb zum einen standardisiert ist, dass da vieles automatisiert ist. Und das Ganze muss natürlich auch transparent sein, dass ich da dass es für mehrere Betreiber, User und so weiter auch durchsichtig ist, was ich da eigentlich tue. Und dementsprechend sollte das Ganze, ja, weitestgehend automatisiert laufen.
Die Frage ist, bei wem liegt diese Aufgabe denn? Liegt diese Aufgabe jetzt bei den Fachabteilungen, die oder auch IT-Abteilungen, die jetzt die Anforderungen für eine AI-Use-Case machen, sich auch auf die dementsprechende Datenplattform und diese, dass das alles funktioniert, zu konzentrieren? Liegt es jetzt bei einer klassischen IT-Abteilung, die jetzt sagt, ey, ich stelle dir das so hin, jetzt mach du daraus, was man will, und dann haben wir ja auch ein Henne- und Ei-Problem. Wo setze ich denn an? Wer ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ihr da jetzt reinkommt zum Projekt? Mhm. Ne? Also ihr könnt gerne nochmal unten auf den Link klicken. Da könnt ihr sehen, so ein Assessment machen, sagen, wie ready ihr seid, wer ihr gerade seid, was ihr gerade macht, wie ihr es macht, ob es gut macht, nicht macht, habt ihr gemappt. Best Practice, reden wir heute nochmal drüber. Aber jetzt nochmal die Frage dazwischen, wo bewege ich mich gerade? Also wer ist jetzt euer Auftraggeber und sagt, Python, kommt hier rein, löst mir das Problem. Ich möchte mal hier richtig Exzellenz auf allen Seiten haben.
An der Stelle muss man tatsächlich sagen, dass es an der Betriebsseite ist es tatsächlich bei uns eher klassisch die IT. Also du hast wenig Fachbereiche, die sich da um das Fundament kümmern. Die kommen mit ihren Anforderungen rein, das ist ganz klar. Und da hast du ja auch, das ist ja auch ein Grund, warum wir das an vielen Stellen, wo das aus dem Fachbereich getrieben ist, scheitern sehen. Weil Also allein aus dem Fachbereich. Das Getriebene kommt logischerweise daher. Aber wenn du versuchst, sowas umzusetzen mit einem Data Scientist, einfach nur mit einem Data Scientist, ohne die passende Cloud-Infrastruktur, ist es einfach so. Der will natürlich mit seinen Daten spielen. Der hat ein riesen Know-how, was den Fancy-Kram angeht. Also wie kriege ich da meine Ergebnisse? Wie kriege ich da meine Ideen? Aber die Infrastrukturkenntnisse fehlen da einfach oft. Und dann wird eben drauf losgelegt, ja, in verschiedensten Art und Weisen, aber eben ohne vorher diese Basis zu schaffen, ohne vorher die vernünftige Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Und das ist aus unserer Sicht tatsächlich ein IT-Thema.
Okay. Das andere ist jetzt, es ist ein IT-Thema. Wer gibt denn jetzt die Budgets? Also ist das jetzt die IT? Beteiligen sich jetzt die Fachabteilung, die gerne was mit AI, mit irgendwelchen Use Cases machen wollen, weil sie sich davon was besprechen? Wir reden ja jetzt über eine viel höhere Komplexität als damals, als wir zum Beispiel im Reporting waren, weil jetzt muss ich ja den ROI für mich über verschiedene Schnittstellen berechnen. Also vorher konnte ich ja sagen, hast ein vernünftig laufendes Data Warehouse, hast meinetwegen auch noch ein paar Cloud-Anbindungen, alles geht schnell, performant, super, die Leute sind mit Daten versorgt, die können jetzt damit arbeiten. So, und jetzt haben wir das, jetzt müssen ja, das ist hier eine Wette auf die Zukunft, ob der AI-Use-Case, den ich mir gerade aussuche, jetzt auch etwas bringt. Da merken wir auch ganz oft, das ist öfter mal nicht der Fall, das soll auch wohl überlegt sein. Und gleichzeitig hört sich das für mich an, oh, jetzt muss ich aber auch noch überall exzellent werden, um es überhaupt zu machen. Mein Beispiel wäre jetzt, ich baue ein Ferrari, habe aber keinen Fahrer.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, das mit den Budgets ist gar nicht so sehr das Thema, ehrlicherweise, denn was wir natürlich heute auch haben im Vergleich zu früher ist, dass du das viel einfacher zuordnen kannst, ja, weil du brauchst ja, um das Ganze aufzubauen, logisch brauchst du ein gewisses Budget. Aber im Nachgang kannst du ja an deinem Business Case relativ gut festmachen bei so einer Cloud-Nutzung, wie viel Compute-Leistung brauche ich, wie viel Abfrage habe ich. Ja, also ich sag mal, das lässt sich ja 1:1 zuordnen in den meisten Fällen. Und von daher, ja, das Innovationsbudget ist da oft eine Mischung. Also Infrastrukturthemen sind eigentlich, wie gesagt, so kennen wir es von den meisten Kunden, etwas, was die interne IT bereitstellt. Was dann natürlich auch irgendwo zulasten des Fachs wieder geht. Aber am Ende ist es ja so, dass ich für den Use Case selbst eine relativ genaue Kostenzuordnung treiben kann und das natürlich dann auch gegenüber dem Fachbereich oder gegenüber dem Business einfach rechtfertigen muss. Habe ich an der Stelle einen relativ guten ROI oder ist es einfach ja, viel zu teuer für das, was wir da tun?
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, ne? Performance wichtig. Wir haben darüber gesprochen, Operational Excellence, du musst gut aufgestellt sein und so. Wir haben es alles mal ein bisschen angerissen. Ne? Wir haben jetzt gerade über die Kosten und die Wirtschaftlichkeit gesprochen und wir haben kurz die Sicherheit angerissen. Ne? So, aber jetzt hast du ja am Anfang noch gesagt, Resilienz. Was bedeutet das eigentlich? Was dieses Wort Resilienz verbinde ich ja in erster Linie mit etwas ganz anderem, als was gemeint ist. Für mich bedeutet das ja, du musst mal ein bisschen auf dich Acht geben.
Genau, aber am Ende ist es vielleicht gar nicht so weit weg, denn exakt das müssen wir ja auch mit der Infrastruktur tun. Wir müssen so ein bisschen auf die Acht geben, die muss belastbar sein. Du hast das Problem, und das weiß jeder, der es damit befasst, Fehler in den Daten, Fehler in der Datengrundlage bei einem KI-Use Case, die potenzieren sich. Und in dem Moment, in dem ich einfach keine Datenplattform habe, die so ausgelegt ist, dass sie eben genau damit auch umgehen kann, dass mal Teilausfälle vorhanden sind, dass eine große Last drauf liegt, habe ich natürlich einfach das Problem, dass ich dann ein fehleranfälliges System habe. Und exakt darauf müssen wir an der Stelle achten, um die richtige Datenverfügbarkeit zu haben.
Was sind denn so die klassischen Fehler, die halt so die Leute machen, wenn es darum geht, eine Datenplattform Ready AI Initiative irgendwie zum Laufen zu kriegen? Was sind denn so die klassischen Fehler, die wir da haben? Also sind es jetzt so, dass wir nur wieder darüber reden, ihr müsst eure Stammdaten erstmal in den Griff kriegen oder?
Nein. Das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich nie loslässt. Ja. Also schlechte Datenqualität ist nach wie vor ein Thema. Oftmals merken wir dann tatsächlich, dass es da nach wie vor auch einfach an der Definition fehlt. Also du kriegst für einen Use Case Daten aus verschiedenen Quellen, die einfach nicht vernünftig abgestimmt sind. Ja. Das ist ja aber kein reines KI oder kein Datenplattformproblem. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Was wir auch oft merken, ist, es wird mal ein Leuchtturmprojekt gemacht, es wird ein Versuch gemacht. Da will man natürlich schnell ein Ergebnis sehen. Du weißt, wie das ist, ja. Man hat eine Idee, man setzt jemand drauf an, man braucht schnell ein Ergebnis. Man sagt, hey, der Case funktioniert, ist super. Das wollen wir größer. Und dann fängst du aber einfach nicht an, das richtig aufzubauen, sondern machst die Quick and Dirty Lösung weiter. Und dann hast du natürlich eher früher als später das Problem, dass du dann am Ende keine belastbare Plattform hast, sondern was zusammengestellt ist, was auf die Schnelle funktioniert hat, aber eben danach nicht klarkommt mit Automatisierung, mit Standardisierung und was eben nicht durchdringbar ist für den User.
Das, ich erinnere mich, das war bei uns, hieß das früher immer Krücke. Wir haben immer eine Krücke gebaut und damit halt, sag ich mal, unsere fancy interaktiven Dashboards dann halt auch dementsprechend genutzt werden konnten und auch die Erwartungshaltung erfüllt haben, die ja so eine Organisation hatte, wie Porsche beispielsweise oder so. Und die hat natürlich eine extreme Erwartungshaltung. Und da habe ich immer gesagt, wir bauen jetzt eine Krücke und wir ziehen das nachher nach, weil jetzt habt ihr euch das Geld geholt, um es zu tun. Wie oft das denn jetzt einzeln überall immer bei unseren Kunden passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber jetzt sind wir ja wieder, ich wollte da nochmal drauf hinaus, mit diesem Henne-Ei-Problem. Also das heißt, ich will ja auf der anderen Seite, will ich ja mal einen Leuchtturm haben und sagen, ist dieser AI-Use-Case überhaupt etwas, mit dem ich dann arbeiten kann, der mir auch was bringt, bevor ich jetzt den Ferrari hinstelle? Oder sage ich, ja, Alter, wenn du da mitspielen möchtest, musst du halt einen Ferrari haben, sonst kannst du dich da bei dem Rennen nicht anmelden. Also, was ist jetzt so deine Empfehlung? Also es ist ja, wir können ja sagen, es ist schön bei Wünsch dir was, nur es sind ja zwei verschiedene Vorgehensweisen. Ich höre so ein bisschen raus, mach's lieber erstmal richtig, oder?
Vom Prinzip ja. Also es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, man nutzt das, was da ist, ja, und spielt für sich erstmal den Case durch, solange das nichts ist, was ich wirklich produktiv brauche. Und wenn es mir drum einfach geht, kann ich aus diesen Daten diese Erkenntnisse gewinnen. Bringt mich das nach vorne, wenn ich das habe, dann bin ich bei dir. Dann baut man genau diese Krücke und probiert es mit der bestehenden Infrastruktur, holt sich in klein dazu, was man braucht vielleicht. Ja, ich meine, wie oft haben wir in Reporting-Projekten mit Flatfiles gearbeitet und uns gar nicht an irgendwelche Datenquellen angeschlossen. Einfach nur, um zu zeigen, hey, es funktioniert. Und da ist es am Ende nichts anderes, um rauszufinden, ob grundsätzlich mein Case funktioniert, geht das natürlich auf die Art und Weise. Um es langfristig zu betreiben, solltest du nicht bei der Krücke bleiben. Da ist dann wirklich die Ansage, bau dir die vernünftige Plattform. Und ich glaube, die meisten haben ja von der Grundlage her schon alles im Haus. Es geht eben darum, es dann auch vernünftig aufzusetzen.
Jetzt hast du gesagt vernünftig. Was ist denn so der Tool-Stack, der vernünftig ist?
Tja. Das hängt wohl sehr, sehr stark vom entsprechenden Nutzer ab und von den entsprechenden Cases. Ich würde sagen, was wir natürlich, wir arbeiten in den meisten Fällen auf der Azure-Plattform, auf der AWS. Das sind die zwei Cloud-Anbieter, die wahrscheinlich bei 90% aller Kunden da draußen auch die Basis bilden. Wir haben vorhin drüber gesprochen, du hast natürlich da das Problem Souveränität. Kommt da jetzt nicht unbedingt mit. Wir haben jetzt weniger im Bereich mit Stackit oder Aionos bisher gearbeitet, natürlich auch schon in Einzelfällen, aber nicht häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten sind es natürlich die üblichen Verdächtigen, die man kennt, Databricks, eine Snowflake in der Architektur, wo du eben deine Daten hast. Und am Ende geht es darum, das passend für den Kunden zu verheiraten.
Jetzt haben aber viele Leute ja, sag ich mal, auch eine SAP-Installation und sagen so, okay, ich möchte jetzt die Datasphere, hieß es mal kurzzeitig, jetzt wird es wieder ein bisschen mehr zu BDC und Business Data Warehouse Cloud und ist es irgendwie ein neuer Name, aber vom Gedanken her, komme ich denn jetzt mit meinem SAP-Stack beispielsweise auch komplett aus oder würdest du sagen, oder sagen wir mal so, die werben ja viel auch mit Databricks, sagen ja auch, wir sind Azure-freundlich und so. Also würdest du sagen, damit komme ich aus oder müsste eine gute Data-Plattform jetzt nochmal was ganz anderes erfüllen, aus deiner Meinung nach?
SAP ist ein spannendes Thema, weil wir mit der BDC und dem SAP Databricks, was sie im Bauch hat, eins schaffen. Das ist, also unsere Sicht darauf ist, wir schaffen damit besonders eins, wir werden mal Cloud-offen. Ich würde die SAP und den aktuellen Toolstack der SAP nicht als Basis für meine KI-Use-Cases sehe, nicht als alleinige Basis. Ich finde es aber extrem spannend, dass wir gerade über Databricks, an der Stelle haben wir das eben auch schon mehrfach getan, die Möglichkeit haben, mit SAP-Daten echte KI-Use-Cases zu bauen, wo wir eben auch mit anderen Daten anreichern. Ich meine, ich muss dir nicht sagen, was das früher für ein Thema war, SAP-Daten aus den entsprechenden Systemen zu bekommen. Da sind wir jetzt deutlich offener und das macht da auch deutlich mehr Spaß an der Stelle.
Ja, ich finde, wir haben da eine ganz spannende Entwicklung, ne? Es ist jetzt mich mittlerweile so, dass du, glaube ich, bei deiner Tool-Entscheidung sagen musst, das eine gegen das andere, sondern es ist ja eher jetzt so eine Verzahnung geworden. Ja. Also wenn du früher gesagt hast, ich bin Experte dafür, musst du heute eigentlich Experte für einen sein und das so ein bisschen orchestrieren. Also du bist mehr Dirigent geworden, als jetzt derjenige, der vielleicht nur die Geige spielt. Ja. Und ich glaube, in dem Zeitalter sind wir jetzt, wo wir so ein bisschen wieder mehr stärker Best-of-Breed-Ansatz fahren müssen, oder?
Absolut. Und gerade da hat sich auch die SAP natürlich ein großes Stück bewegt, weil du hast dieses ABAP-Thema nicht mehr. Ja. Ja, also du brauchst jetzt für die zukünftigen SAP-Landschaften brauchst du letzten Endes die gleichen Entwickler, wie wenn du auf anderen Plattformen unterwegs bist, das verschmilzt. Und du kannst Leute nehmen, die einfach dieses SQL-Skillset und so weiter haben und kannst da ganz anders mitarbeiten, als du das früher konntest. Und es wird mit Sicherheit Anwendungsfälle geben, wo du mit einer SAP Joule, weil du einfach in dem Bereich alle Daten hast, die du brauchst, in deinem SAP-System tolle Ergebnisse erzielen kannst. Aber es wird halt auch einfach weiterhin die anderen Fälle geben, wo du dir deine eigene Lösung auf deiner Plattform selbst baust und die SAP-Daten vielleicht dazu ziehst an der Stelle.
Jetzt hätte ich ja gerne, sag ich mal, wenn ich mir das aussuchen müsste, ob ich jetzt eine schlechte Datenplattform und Mitarbeiter, die damit arbeiten, oder eine gute Plattform habe und Mitarbeiter, die nicht damit arbeiten, würde ich immer mit der schlechten gehen und die Mitarbeiter arbeiten damit. Wie nehmen wir jetzt wieder Thema Datenqualität, vernünftige Plattform, vernünftige Architektur, Lizenzen etc. dann doch nochmal die Menschen mit rein und sagen, wie kriegen wir die dazu motiviert? Na, und komm mir jetzt bitte nicht, ja, die müssen den Mehrwert erkennen, das hat auch seit 1000 Jahren nicht geklappt, sondern was sind so konkrete Themen, die ihr jetzt macht, also um die Leute wirklich aufzugleisen und die sagen, hey, das ist so der Weg, Stichwort Data Culture und so.
Ja, ich glaube, also eine gewisse Bereitschaft im Kopf muss natürlich vorhanden sein, dass sich die Sache ändert, ja, und dass sich das Wirken der Mitarbeiter auch ändert. Den Mehrwert erkennen, ja, den müssen sie ein Stück weit schon. Ich glaube, was man oft einfach erlebt, ist, dass man den Leuten einfach näher bringt, dass die Arbeit leichter wird. Mein Kollege Ben sagt immer, die Arbeit mit Daten muss einfach sein. Das ist so sein Credo für alle SAP-Themen, die er abbildet. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, weil darauf läuft es ja raus, ne? Also den Leuten einfach sinnlose, wiederholende Tätigkeiten abzunehmen und auf Basis von gut automatisierten Plattformen da vieles zu erschlagen, um dann viel mehr Kreativarbeit in den Systemen für die Leute zu erlauben. Jetzt mag es vielleicht sein, dass du den einen oder anderen im Unternehmen sitzen hast, der seit 25 Jahren halt das Gleiche macht und gar nichts anderes tun will. Dem ist dann aber auch egal, wie gut deine Plattform ist.
Okay, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, du mappst es ja immer gegen einen Idealzustand. Es gibt ja jetzt bei euch ein Online-Assessment, ne? Ja. Das heißt, ich kann natürlich jetzt auch einen Workshop bei euch machen, aber wenn ich jetzt sage, hey, ich will das jetzt erstmal so reinkriegen, ich will reinfühlen, mal wissen, wo ich stehe, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, bin ich überhaupt an dem Punkt? Erzähl mal ein bisschen was darüber, was ihr da aufgesetzt habt.
Naja, letzten Endes, wir hatten vorhin, du hast gestartet mit dem Begriff Well-Architected, ne? Da gibt's ja gewisse Best Practices, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht so mag, aber an der Stelle hat es durchaus.
Hört gerne nochmal die Folge zu den Anti-Trends, dass wir nicht mehr so viel auf Best Practice geben sollen. Ja,
absolut.
Genau. Ja, ist ja cool. Ist ja gut.
Es gibt ja schon Berechtigung, ne? Ich meine, du baust ja dein Haus auch nicht auf Sand, sondern auf einem Betonfundament, ja? Also irgendwo hat Best Practice dann doch seine Berechtigung an manchen Ecken. Und was wir einfach getan haben, ist uns genau dieser 5 Säulen anzunehmen, die eben in diesen Well-Architected Frameworks vorhanden sind. Ne? Komme ich jetzt wieder zurück, Sicherheit, Resilienz, Performance, Operational Excellence, Kosten. Und da haben wir einfach ja ein kleines Assessment aufgesetzt, mit dem wir Leute mal selbst so ein Stück weit abschätzen können, wo stehe ich denn in den einzelnen Bereichen. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, einfach mit einem kleinen Mausklick das an uns rüber zu pingen, dass dann gern auch unser Cloud-Experte euch dazu noch eine Info geben kann oder ja, aufschlussreiche Informationen vielleicht einfach weitergeben kann, eine Handlungsempfehlung weitergeben kann, was man an der Stelle vielleicht besser machen könnte.
Ist es kostenfrei?
Ist kostenfrei, na klar.
Ja gut, also warum sollte man das nicht machen? So, wir sind hier fast schon wieder am Ende des Podcasts, aber ich weiß ja, dass du ein Mann der klaren Worte bist. So, was würdest du denn jetzt an diese Menschen da draußen, die jetzt ihre Plattform, die haben es verstanden, ne, dass sie es ändern sollen, was würdest du denen denn jetzt nochmal mitgeben, bisschen polemischer gesprochen, ey, ihr müsst euch damit drum kümmern, sonst werdet ihr scheitern. Was sind so deine klaren Dinger, wo du sagst, ey, Alter, das müsst ihr echt betonen?
Die klaren Dinge an der Stelle sind aus meiner Sicht, die Leute sollten sich darüber bewusst werden, was sie vorhaben. Also was ist ihr Ziel, was wollen sie erreichen mit ihren Daten, wozu brauchen sie ihre Daten und sich dann darüber Gedanken machen, wie sie daraus die größte Wertschöpfung bekommen. Am Ende ist das System immer nur so gut wie die Idee, der es folgt. Also wenn ich nicht weiß, was ich mit meinen Daten tun will, bringt mich die beste Plattform nicht weiter. Wenn ich aber eine grundsätzliche Idee habe, was ich vorhab, dann gibt's da draußen ganz viel tolle Tools und dann gibt's so Menschen wie uns, die euch sagen können, was ihr mit diesen Tools machen könnt, um euer Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, sich der Zukunft nicht zu verschließen und den Weg einfach mitzugehen, zu sagen, ich mache mir Gedanken darüber, was ich für ein Value generieren kann, wenn ich mich auf neue Technologie einlasse und ganz, ganz viel Basisarbeit. Keiner räumt gern einen Keller auf, aber es muss halt manchmal sein.
So, du hattest ja auch nochmal das Thema angesprochen der Sicherheit. Ne? Dem würde ich gerne nochmal eine eigene Folge widmen, wo wir da nochmal über Best Practices reden. Vielleicht hast du ja bei dir oder den anderen schon im Kopf, der vielleicht mitkommt. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja, wenn wir öfter mal zusammen sind, wollen wir ja auch verschiedene Leute von euch da als Experten mal reinholen. Das macht ja hier den Spaß, das macht ja den Reiz. Wenn man jetzt nur uns beide immer hört, das kann ja auf Dauer ein bisschen langweilig sein. Keine Angst, ihr verliert den Christian nicht, aber dass wir vielleicht hier nochmal 2-3 Leute nochmal hören und dann vielleicht nochmal Thema Sicherheit würde ich spannend finden. Kleiner Spoiler dazu, das wird eine Folge werden, die vielleicht super interessant ist, die aber vielleicht gar nicht so viel Reichweite kriegen wird. Ich kann euch auch erzählen, warum. Weil nämlich, wenn wir über Datensouveränität, über Politik, politische Einflüsse reden, dann werden wir auf YouTube massivst runterreguliert. Also, wenn ihr euch überlegt, ob es jetzt schon da ist, das Problem. Ja, wir dürfen nicht mehr frei sprechen auf YouTube und sagen, was wir wollen. Wenn wir ein paar Reizwörter, Namen, bla bla bla, das werden wir da tun, weil anders geht es nicht. Sonst können wir halt nicht über die Themen auch reden, die Holz uns momentan so machen. Nur damit ihr es wisst, bisher ist es bei Spotify, Apple etc. Wenn ihr es da hört, kriegt ihr alles und das wird euch auch angezeigt. Abonniert da den Kanal, dann kriegt ihr es auch mit. Das ist kein Scherz. Ne? Also auf YouTube kann es aber sein, dass es euch das nicht in den Feed gespielt wird, wenn wir diese Themen hier haben. Da merkt ihr mal, in was für brisanten Zeiten wir leben. Mich macht das todtraurig, dass es wieder so weit kommt, dass wir da uns Gedanken machen müssen, dass quasi, Christian, das, was wir hier sagen, dann nicht mehr so krass ausgespielt wird im Vergleich, wenn wir andere Themen machen. Das weiß ich mich daher, dass ich ja mit Carsten Bange, da bist du ja auch bei der BARK, hast du erzählt, in Frankfurt. Ne?
Jawohl, am 11.2. Genau. wieder.
11.2. geht da alle hin, meldet euch an, geht da vorbei, sagt Christian hallo, der freut sich. Und der hatte das nämlich mit mir zusammen erlebt, dass wir plötzlich gemerkt haben, als wir über Datensouveränität geredet haben, wusch. Wir wurden einfach nicht mehr ausgespielt und YouTube liebt uns ja dadurch, dass dieser AI-Logarithmus und wir die einzigen sind, die so viel Content zu AI auf dem Gebiet Daten machen, liebt uns YouTube und deswegen ist es da ganz interessant, die Folgen nicht. Und dann sollte man sich vielleicht das Thema Sicherheit echt nochmal vornehmen, was die Daten angeht und sollten wir beide, wenn du noch jemanden hast, gerne mitbringen, können wir da gerne nochmal drüber sprechen, Christian. Das sind das Worte hier, ne?
Mache ich sehr gerne, bringe ich uns nächstes Mal einen unserer KI-Security-Experten mit und der kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
So machen wir das, Christian, aber wie das gute alte Tradition ist, das sollen wir jetzt nicht brechen, du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst hemmungslos Werbung für das Assessment machen, das unten steht als Link. Du kannst sagen, dass man nochmal zur BARK kommen soll. Du kannst aber auch was ganz anderes erzählen, was dir auch immer wichtig ist. Du kannst es nochmal zusammenfassen. Oder du erzählst etwas Privates. Mir egal. Das Einzige, was du nur nicht sagen darfst. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich sag tschüss und Christian, auf bald. Ich freue mich.
Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, Andreas. Dann, wie gesagt, bringe ich gerne noch einen Kollegen mit. Und ja, der Appell, schaut unten auf den Link, schaut das Assessment an, macht euch Gedanken zu eurer Cloud-Landschaft. Wir stehen gerne für einen Austausch bereit. Wir freuen uns auf den 11.2. bei der BARC in Frankfurt. Vielleicht sehen wir uns ja dort und ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich glaube, das meiste haben wir gesagt. Ich wünsche euch allen eine tolle Restwoche und macht's gut.
Ciao.